Liebe Schwestern und Brüder hier in der Gemeinde Rheinhausen, vor 2 Wochen haben wir Ostern gefeiert, die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Und ich habe daher einen Text aus dem 1. Korintherbrief zum Thema Auferstehung ausgesucht und will mit euch zusammen darüber nachdenken. Paulus schreibt dort im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Verse 12 bis 20. Das ist in der Elberfelder, nach der ich lese, überschrieben: Die Auferstehungshoffnung gegen die Leugnung der Auferstehung. Wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt ist, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gibt? Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos. Inhaltslos aber auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendesten von allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Ich habe im Internet mal nachgeschaut und eine Umfrage von einer Kirchenzeitung in Weimar gefunden. Und zwar ist die erst Anfang dieses Jahres gemacht worden. Und da wurde gefragt: Glauben Sie an die leibliche Auferstehung Jesu? Unter den Mitgliedern evangelischer Landeskirchen glaubten demnach nur 29% an die leibliche Auferstehung, während 49% sie ablehnten. In der römisch-katholischen Kirche seien die Ansichten geteilt. Jeweils 38% dafür, dagegen, der Rest weiß nicht. Während freikirchliche Christen mehrheitlich an der Auferstehung festhalten. In unserem Bibeltext macht Paulus ganz klar, dass unser ganzer Glaube an der Auferstehung Jesu hängt. In unserem Glaubensbekenntnis ist das eben nicht nur ein Satz, der neben anderen steht, am dritten Tag auferstanden von den Toten, sondern an diesem Satz hängt alles andere, an diesem Satz hängt unser Glaube. Ja, in unseren frommen Kreisen wird dann oft gesagt, du musst das halt einfach glauben. Ich bin im schwäbischen Pietismus meine ersten Schritte im Glauben gegangen. Da heißt es dann ein bisschen anders: Hanno, das musst du halt einfach glauben. Und wenn es nicht glauben kannst, dann musst du halt der Verstand abschalten. Aber so einfach ist das nicht und so einfach sollten wir uns das auch nicht machen. Kann die Auferstehung Jesu wirklich geschehen sein? Kann man das denn glauben? Und dieser Frage will ich mich jetzt ernsthaft, aber behutsam nähern. Und dazu muss ich etwas ausholen. Unser Glaube hat etwas ganz Besonderes. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist. Im Unterschied zu allen anderen Religionen macht sich unser Glaube an einer Person fest, an Jesus aus Nazareth. Wir glauben an Jesus, wir vertrauen ihm, wir übereignen ihm unser Leben, wir beten zu ihm und wir beten ihn an. Das ist vollkommen anders als in allen anderen Religionen. Im Islam wird natürlich Mohammed verehrt, aber doch nicht angebetet. Und im Buddhismus ist es ähnlich. Buddha wird als weiser Mann, als Stifter von schönen Lehren verehrt, aber doch nicht angebetet. Im Judentum gehört Gott allein die Ehre. Juden können nicht verstehen, dass wir zu Jesus beten. Ja, und im Hinduismus, Shintoismus, Jesiden, Drusen, was es alles gibt, nirgendwo steht eine Person im Zentrum des Glaubens, die angebetet wird. Jesus ist aufgewachsen in Nazareth, einem kleinen, ganz unbedeutenden Ort. Es gab dort keine Stadtmauer, keine gepflasterten Straßen, Einkaufsmöglichkeiten waren sehr, sehr begrenzt. Er lernte das Handwerk des Zimmermanns von Josef, der als sein Vater angesehen wurde. Und von der Kindheit, der Jugend und aus der Zeit des jungen Erwachsenen Jesus, ja, da wissen wir fast gar nichts. Nur eines der vier Evangelien erzählt eine kurze Begebenheit auf dieser Pilgerreise nach Jerusalem. Da stellten die Eltern auf einmal fest, Mensch, der Jesus ist nicht mehr da. Er ist zurückgeblieben im Tempel und ja, die Bibellehrer dort waren erstaunt, was er alles wirklich an guten Interpretationen der Tora weitergeben konnte. Und als die Eltern dann Jesus finden, dann antwortet er mit einer Antwort, die die Eltern sicher nicht erfreut haben. Hat: Warum habt ihr mich denn gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Aber mehr erfahren wir nicht von der Kindheit Jesu, von seiner Jugendzeit, von der Zeit als junger Erwachsener. Circa 90% seines Lebens bleibt im Dunkeln, da wissen wir gar nichts. Meine Schlussfolgerung ist, er hat zunächst ein ganz normales, unauffälliges Leben geführt. Als Jesus etwa 30 Jahre alt war, dann kam eine totale Veränderung. Jesus ließ sich taufen. Und der Geist Gottes kam herab und Gott bekräftigte ihn als seinen Sohn. Vielleicht ist auch ihm selbst erst da bewusst geworden, dass er der Auserwählte Gottes, oder wie es in diesem Film heißt, The Chosen ist. Messias, der Christus, der Sohn Gottes. Ja, und viele Menschen, die daraufhin Jesus begegnet sind, haben Heilung und Heil durch ihn erfahren. Dass das nicht immer verbunden ist, das zeigt die Heilung von den 10 Aussätzigen. Nur einer hat den Hintergrund erfasst. Nur einer hat Jesus erkannt als Gottes Sohn. Nur einer hat gedankt und ist zurückgekommen. Jesus hat den Menschen Wege zu einem gelingenden Leben aufgezeigt. Einige haben durch seine Lehren die Liebe Gottes neu erfahren und anderen hat er den Weg ins Reich Gottes eröffnet. Er war ganz anders als Paulus bei keinem bedeutenden Rabbi in die Lehre gegangen, ausgebildet worden. Jesus legte die Tora ganz anders aus als die Schriftgelehrten damals. Und die hatten es ja gelernt. Bis heute wird die Auslegung Jesu, so wie er die Tora ausgelegt hat, im Judentum weiter diskutiert und weiter oft als Grundlage genommen zu neuen Ideen. Aber die damaligen Bibellehrer, die natürlich nur das Alte Testament hatten, die konnten der Auslegung Jesu nicht folgen. Vielen war seine Lehre ein Dorn im Auge. Und kein Wunder, dass da Widerspruch aufkam und schließlich Feindschaft entstand. Vor allem war es aber der Anspruch Jesu: Kommt her zu mir alle, die ihr mühsam und beladen seid, ich will euch erquicken. Ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt. Das konnten die Religionswächter so einfach nicht stehen lassen. Es musste zur Festnahme und zur Anklage Jesu kommen. Und der höchste geistliche Führer, der spitzte die Frage dann im Verhör zu: Bist du der Sohn des lebendigen Gottes? Und als Jesus das bejahte, war für den Hohepriester klar, Jesus musste sterben. Ich denke, alle Christenmenschen gehen bis hierher mit. Jesus war ein außergewöhnlicher Mensch, seine Gedanken sind tief und zeigen eine große Weisheit. Es ist traurig, dass er von bösen Menschen so grausam umgebracht wurde. Wenn sich alle Menschen danach richten würden, was er gesagt hat, wäre unsere Welt eine ganz andere, eine viel bessere. Aber laut der Umfrage bleiben viele Menschen dabei stehen. Aber in den Evangelien kommt ja jetzt die ganz überraschende Wende. Alle vier Evangelien berichten, Jesus ist nicht im Tod geblieben, er ist auferweckt worden. Erstmal ist hier zu klären, was ist eigentlich die Auferweckung? Bei der Auferweckung geht es nicht um eine Wiederbelebung einer Leiche, um die Reanimation eines Toten. Denn dann wäre der Tod ja nur hinausgeschoben. Bei der Auferweckung geht es vielmehr um den Wechsel in eine ganz andere Art des Lebens, eine ganz andere Dimension, eine andere Seinsweise, in der andere Gesetze gelten. Deshalb wird dabei auch kein Naturgesetz verletzt, weil es ein Vorgang ist, der über die Naturgesetze hinausgeht, in eine andere Dimension. Es geht um den Übergang in die Welt Gottes. Und da sind alle unsere Vorstellungen von Raum und Zeit nicht mehr gültig. Wir können ja nur in Raum und Zeit denken, aber Gottes Welt ist größer. Und deshalb stößt unser Denken hier an eine Grenze, die nicht durchdringbar ist. Auferweckung ist eine Neuschöpfung, kein Weiterleben, ähnlich wie im Diesseits, nur etwas besser. Und die Auferstehung kennt auch keine unsterbliche Seele, die vom Tod nicht erreicht wird. Das jüdische Denken kennt diese Trennung von Leib und Seele gar nicht. Ein lebendiger Organismus, das ist die Seele. Und Tod, das ist dann Mausetod. Und Auferweckung ist die totale Neuschöpfung Gottes. Siehe, ich mache alles neu. Eine Wirklichkeit, die wir uns nicht vorstellen können. Dass das mit Jesus geschehen ist, wird von den vier Evangelien bezeugt. Die vorhergehenden Ereignisse, die laufen alle auf dieses Ereignis zu. Und erst durch dieses Ereignis, durch diesen Abschluss, erhalten sie ihr Gewicht. Von der Sprache her ist es auch schon erstaunlich. Die vier Evangelien berichten ja in geradezu sachlicher Ausdrucksweise vom leeren Grab und von der Auferweckung Jesu. Mehrere Kennzeichen sprechen überaus deutlich dafür, dass es sich um keine erfundene Darstellung handeln kann. Die voneinander unabhängigen Berichte, die schildern die Ereignisse um die Auferstehung etwas abweichend oder mindestens mit anderen Details. Bei Markus und Matthäus stehen die Frauen total im Vordergrund. Schon das ist etwas ganz Ungewöhnliches für die damalige Zeit. Die Männer kommen ganz schlecht weg. Die wollen von dem Weibergeschwätz erst mal gar nichts wissen. Bei Johannes reagieren Petrus und Johannes etwas schneller und machen dann einen Wettlauf zum Grab. Also es gibt da schon Verschiedenheiten. Unser Sohn ist bei der Polizei und wenn da mehrere Zeugen über ein Ereignis genau das gleiche aussagen, dann sagt er, dann ist schon etwas faul. Und wenn das bei einem Ereignis auftritt, von dem die Leute sehr betroffen sind und es wird trotzdem genau gleich berichtet, dann stimmt mit Sicherheit etwas nicht. Das ist seine Erfahrung. Die unterschiedlichen Akzente sprechen daher für die Glaubwürdigkeit. Und übereinstimmend ist dann das Ergebnis, das Grab ist leer. Vorher haben wir gehört, dass der Auferstandene von ganz vielen Menschen gesehen worden ist. Und diese haben es bezeugt. Wir haben gelesen, die Jünger waren es und dann sogar mehr als 500 Menschen, die zum Teil noch lebten. Und die konnten ja dann befragt werden. Wenn es nicht stimmen würde, hätten die widersprochen und dann hätte man einfach diese Geschichte nicht halten können. Noch etwas ist bemerkenswert. Der Vorgang der Auferstehung selbst bleibt ein Geheimnis. Keiner hat sie gesehen. Keiner berichtet davon. Wenn es erfunden wäre, dann gäbe es doch eine genaue Beschreibung, denn gerade das würde ja unsere Neugier befriedigen. Ein auch eigenartiger Punkt ist, es gab keine Trauerfeierlichkeit nach dem Tod Jesu. Ansonsten würden die Leute sich doch treffen und Abschied nehmen. Keine Erinnerungsarbeit gab es. Ganz anders als beim Tod von großen Menschen in der Antike. Bei Sokrates, Plato, Aristoteles, da haben sich die Jünger immer noch versammelt und eben Totenklage gehalten und sich erinnert. Nicht so bei den Jüngern. Die Kreuzigung war für die Jünger erstmal eine Katastrophe, für Jesu Feinde ein Triumph. Und die Jünger hatten erstmal berechtigte Angst. Sie flüchteten aus Jerusalem, weil sie Angst hatten, dass sie dann auch gefangen genommen werden und vielleicht sogar hingerichtet. Aber dann kommt etwas, was eigentlich widersinnig ist. Sie kommen nach Jerusalem zurück, nicht zu einer Erinnerungsfeier, sondern zur öffentlichen Verkündigung, dass Jesus lebt. Und dadurch begeben sie sich freiwillig in Gefahr. Die ersten Gemeinden sind schnell entstanden und die machten keine Erinnerungstreffen, leisteten keine Trauerarbeit, sondern es gab eine tägliche, fröhliche Gemeinschaft mit Jesus, der dort im Gebet angerufen und verherrlicht wurde. Diese Treffen sind historisch bezeugt. Es entstanden schon ganz früh viele Gedichte und Lieder, Loblieder, Anbetungslieder für Jesus. Ja, und die setzt sich ja bis heute fort. Über keine andere Person wurden und werden immer noch so viele Gedichte und Lieder verfasst wie über Jesus. Eines haben wir ja gerade zum Anfang gehört. Über keine andere Person werden so viele Bücher geschrieben. Und wie kann das sein, dass ausgerechnet über diesen einfachen Handwerker aus einem Kuhdorf im Lauf von 2000 Jahren mehr Literatur entstanden ist, als über alle Könige, alle Herrscher, alle Philosophen und Theologen zusammen? Das ist schon etwas, da kommt man schon ins Staunen. Und wenn man die Auferstehung Jesu ablehnt, hat man dafür keine Erklärung. Ohne die Begeisterung, die aus der Begegnung mit dem Auferstandenen entsprungen ist, ist auch die rasche Ausbreitung des Evangeliums nicht zu erklären. Gegen alle Verfolgung ist ja in wenigen Jahrzehnten das ganze Römische Reich, und das war die damals bekannte Welt, die ganze damals bekannte Welt ist mit der Botschaft vom auferstandenen Christus erreicht worden. Das ist eine historische Tatsache. Die Welt hat sich verändert durch diese Botschaft. Wie sollte es sein, wenn die Grundlage dieser Botschaft gar nicht stimmen würde? Das kann man also nicht ohne die Auferstehung erklären. Es gab auch schon ganz früh Bekenntnisse, die sich durchs ganze Neue Testament hindurchziehen. Im Alten Testament wurde Gott ja immer beschrieben als der, der euch aus Ägypten geführt hat. Im Neuen Testament, Gott ist der, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Kommt ganz oft vor. All das, auch diese frühe Entstehung dieser Bekenntnisform, das ist nicht zu erklären, wenn man die Auferstehung ablehnt. Also ich will es zusammenfassen, ohne die Auferstehung Jesu lassen sich viele historisch bezeugte Ereignisse nicht plausibel erklären. Unser Verstand kann keine Erklärung liefern. Wir müssen also den Verstand nicht abschalten, wenn wir umgekehrt an die Auferweckung Jesu glauben. Ja, und hier setzt jetzt Paulus an in unserem Text. Er zeigt, dass an die Auferweckung Jesu unser ganzer Glaube gebunden ist. Ohne Auferstehung Jesu könnt ihr euren Glauben vergessen. Erst durch die Auferstehung erhält das Leben und Lehren Jesu sein Gewicht. Erst dadurch ist er nicht nur Vorbild unter anderen guten Menschen, wie Sokrates zum Beispiel, sondern er ist ein Sichtbarwerden von Gottes Handeln. Erst durch seine Auferweckung wird sein Lehren bezeugt als ein Reden Gottes. Erst dadurch wird sein Leben bestätigt als der Anbruch von Gottes Reich unter den Menschen. Paulus, der Denker, dekliniert das dann durch. Wer grundsätzlich die Auferstehung ablehnt, für den ist natürlich auch Jesus nicht auferstanden. Und wer, so wie ich es tue, die Auferstehung predigt, der wäre dann ein Lügner. Dann wäre Jesus einfach gestorben, gescheitert, verraten, hingerichtet. Und dann wäre das natürlich auch kein Tod, durch den er unsere Sünden auf sich genommen hat. Dass wir dann noch in unseren Sünden verhaftet wären, na, das wäre dann eigentlich auch egal, denn mit dem Tod ist nach dieser Meinung sowieso alles aus, ob mit Sünde oder ohne, egal ob man Jesus verehrt hat oder nicht. Paulus macht ganz deutlich, dass alles ist untrennbar miteinander verbunden. Ohne Auferstehung trägt der Glaube nicht, er taugt nichts, er wäre sogar ein elender Ballast. Nach all diesen negativen Überlegungen, die der Paulus in ganz logischer, stringenter Form durchgeführt hat, kommt aber dann die befreiende Erkenntnis von ihm. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Das ist die frohmachende Botschaft, die die Jünger weitergegeben haben und die frohmachende Botschaft, die Jünger und Jüngerinnen Jesu durch 2 Jahrtausende hindurch verkünden und auch weiter erfahren. Ich hoffe, dass ich euch durch diese Überlegungen ein Stück vergewissern konnte, dass Christus wahrhaftig auferstanden ist. So wird es ja auch in den Ostkirchen immer gesprochen an Ostern. Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und er ruft uns immer wieder zu, siehe, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich will schließen mit einem Liedvers und ich freue mich, dass ich den ja aufgeschrieben habe, bevor ich eure Schrift hier entdeckt habe, als ich reingekommen bin. Der Liedvers: Jesus lebt, mit ihm auch ich. Tod, wo sind nun deine Schrecken? Er lebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. Er verklärt mich in sein Licht. Dies ist meine Zuversicht. Amen.